Football is entertainment. Football is tough. Football is sex, baby.
Ladies and gentlemen, please welcome the Dresden Monarchs!
Und damit ein herzliches Willkommen zum Monarchs Podcast, der offizielle Podcast der Dresden Monarchs. Leute, es ist Off-Season. Ich bin der Erik, wie immer, und dabei habe ich heute den Markus. Grüße dich.
Ja, moini.
Und wir haben direkt noch einen mit dabei, unseren Gast, den nehmen wir gleich von Anfang an mit, den Toni. Grüß dich, Toni.
Hi, grüßt euch.
Ja, Leute, wir haben es geschafft. Mal wieder eine Saison ist rum. Endlich Ruhe mit diesem Football, wirklich. Das wurde jetzt auch noch mal Zeit. Das war schon ganz schön stressig in letzter Zeit, nicht wahr?
Ja, ohne Frage. Es wurde jetzt hinten raus so furchtbar lang und anstrengend. Endlich Off-Season und vollen Fokus auf NFL.
Ja, ja, ich habe schon diverse Nachrichten bekommen. Was heißt diverse? Eine.
Eine diverse Nachricht?
Ein Monarchs-Fan schon hart lost ist. Der David oder David. Hart lost ist und gar nicht weiß, was er machen soll jetzt in der Off-Season. Und, ja.
Wir hätten dann noch Volleyball, wir hätten Fußball, Eishockey ist wieder losgegangen, wir hätten die NFL. Wir hätten bestimmt auch noch andere Randsportarten, wo man mit 50 Zuschauern kalt am Feldrand steht. Ich denke, da lässt sich vieles finden. Ja, aber NFL-Fokus, Toni hat es gesagt, ja, da sind wir jetzt mittendrin. Man muss ja den Football doch weiterverfolgen, das ist komplett richtig.
Ja, aber apropos Toni, wollen wir den Toni erstmal irgendwie vorstellen, Markus? Wir sind ein bisschen eingerostet, habe ich das Gefühl. Eine Woche Pause wieder, weißt du, du hast wieder gechillt am Strand und weiß ich nie was.
Im Strand, am Strand. Ich
vergessen, wie das alles funktioniert.
Ja, das ist doch, Podcast ist für uns alle Neuland. Ja, liebe Leute, der Toni, der ein oder andere wird die Stimme vielleicht schon erkannt haben, aber für die, die es nie getan haben, Toni, stell dich doch bitte den Leuten mal vor.
Ja, klar, gern. Hi, ich bin der Toni. Manche kennen mich aus dem Stadion, vor allem von den Auswärtsfahrten.
Aus dem Bus dann?
Aus dem Bus, genau. zu Hause im Steierstadion bediene ich meistens die Playclock, zusammen mit dem Holger und dem Thomas. Und auswärts supporte ich in der Regel das Team.
Also du wirst immer angeschrien vom Schiedsrichter, wenn die Playclock nochmal korrigiert werden muss?
Tatsächlich nicht. Das ist der Thomas, der da angeschrien wird. Die Playclock, zur Erläuterung, das sind die kleinen viereckigen Tafeln am Kopf des Feldes, wo entweder 40 oder 25 Sekunden runterlaufen, die einfach die Spielzugzeit definieren.
Ach so, und das andere ist dann die Game Clock.
Genau.
Ah, ja, verstehe.
Genau. Ja, du bist ja aber auch nie ganz unerfahren, was das Thema Podcasts und Interviews und sowas angeht. Du hast damit ja auch dein eigenes Format dieses Jahr ein bisschen so gehabt, ne?
Genau, mich haben zwei nette Menschen aus meinem Umfeld, dem Hendrik von Football, empfohlen. Und dort haben wir den GFL Live Talk, der normalerweise donnerstags wöchentlich stattfindet, zurzeit aber ein bisschen stagniert, weil uns einfach die Leute fehlen.
Ach, guck mal, der Toni hat uns nette Menschen genannt. Ich glaube, der will sich einschleimen.
Ja, stimmt, wann
also war mehr oder minder ich, weil Hendrik hat mich gefragt, ob ich nie noch mehr machen will. Und da habe ich den Toni so ein bisschen vor den Bus geworfen und der kann halt auch leider nie Nein sagen. Also deswegen, ja, sorry Toni an der Stelle.
Nee, alles gut. Also das ist definitiv ein sehr schönes Format, kann ich jedem wärmstens ans Herz legen, weil halt wirklich sehr viel fachgesimpelt wird. Es gibt viele Informationen und viele eloquente, nette Leute aus Football-Deutschland, sei es Jörg Oputschlik oder Fabian Lampe als Gast. Wir hatten auch schon Sebastian Mühlenhof. Einfach alles Größen, die jeder Football-Fan in Deutschland kennen sollte.
Ja, ich habe da auch schon zwei, dreimal zugeguckt, wirklich schön. Und ich freue mich da auch, wenn es dann doch jetzt wieder ein bisschen öfters on demand und im Live kommt. Also ihr macht das ja als Live-Format auf YouTube und Twitch, ne? Ja. Dass das ja wieder ein bisschen mehr Routine reinkommt. Und gerade jetzt in der Off-Season-Zeit kann man da sich schön die Zeit mit vertreiben.
Ja klar, das wünschen wir uns alle. Und selbst wenn wir erstmal einen 14-tägigen Rhythmus wie ihr übernehmen können, wäre das schon mal ein großer Fortschritt. Ich meine, die Informationen halten sich jetzt wirklich sehr bedeckt. Es passiert zwar etwas in GFL und GFL 2, aber es ist halt nicht so, dass du da Woche für Woche 2 Stunden füllen kannst. Das ist leider nicht der Fall. Ich meine, du könntest nächste Woche nochmal eine Sondersendung machen zum Thema Nationalmannschaft, die jetzt am Wochenende wieder präsent sein wird. Aber dann wird es halt wirklich sehr dünn im Winter.
Ja, also das ist, hast du recht, in der Offseason, das ist ja dann auch nicht schlimm, das ist ja logisch, dass in der Offseason da weniger Brot ist, da fahren wir ja auch ein bisschen runter.
Ja, deswegen machen wir alle 4 Wochen, nie alle 14 Tage, beziehungsweise, also wir machen das ja einmal im Monat dann in der Offseason, das variiert dann immer so ein ganz kleines bisschen, ob es nur 4 Wochen sind oder mal 3 Wochen Abstand, aber klar, reicht halt einfach aus, weil die Fülle der Informationen nie gegeben ist. Ja, bevor wir heute hier zum Hauptthema kommen, GFL Bowl, der ja allgegenwärtig noch immer ist, auch wenn er jetzt schon fast 2 Wochen her ist, die GFL flutet da ja vor allen Dingen Instagram regelmäßig noch mit schönen Highlight-Clips und ich liebe alles daran, wollen wir hier nochmal einen kurzen News-Flash mit einbringen. Die Monarchs haben schon den Saisonticketverkauf für 2026 gestartet. Seit dem 18.10. könnt ihr jetzt eure Tickets kaufen. Und ja, was habt ihr alles Schönes drinne und was kostet der Spaß? Kosten wird das Ganze zwischen 71,50 Euro und 143 Euro, je nachdem, wo ihr halt sitzen wollt. Dabei in dem Paket ist ein Preseason-Spiel, 6 Regular-Season-Spiele und 50% Rabatt auf alle Playoff-Heimspiele. Also im besten Fall da auch nochmal 2-1, wenn wir 2 Heimspiele nächstes Jahr haben in den Playoffs. Und außerdem könnt ihr am Spieltag den ÖPNV mit eurem Saisonticket nutzen. Und wenn die Rechnung richtig aufgeht, bin ich mir nicht ganz sicher, hat man durch dieses Saisonticket auch summa summarum mindestens ein Spiel kostenlos. Wenn man ansonsten jeden Spieltag sich das Ticket normal kaufen würde, auf dem besagten Sitzplatz.
Ja, das ist ja prinzipiell auch Sinn der Sache von so einem Saisonticket, ja. Dass man davon auch was hat, wenn man sich anfangs der Saison halt committed, einfach zu jedem Spiel zu gehen, dass sich das dann finanziell natürlich auch lohnt. Was haben wir noch? Best Move, das ist die Herren-Nation spielt. Am 25.10. in Krefeld, im, wie ist es, Grotenburg-Stadion, spielt die Herren-Nationalmannschaft im Halbfinale gegen Österreich. Da gibt es auch noch Tickets zu kaufen. Die kosten so zwischen 30 und 70 Euro. Also wenn ihr da Bock habt, fahrt gern nach Krefeld und unterstützt unsere Jungs. Also das sind ja unsere nationalen Jungs quasi. Und da sind auch ganz viele Dresden-Monarchs-Spieler dabei. Und zwar, passt auf, das sind das sind einfach alle. Morgens zeigt 2 Finger in die Kamera, jetzt bin ich gespannt.
Sorry, ganz kurz, bevor du das dann jetzt aufzählst. Leonardo Mattassini war zwar mit dabei auf dem Foto von Axel Klein, was ich dir geschickt habe, aber der ist jetzt nie announced worden. Ich weiß leider nicht, ob er tatsächlich spielt, ob er irgendwie als Backup, also er ist nie in der Defense announced worden. Alle anderen, bis auf Flori Finke, der auch nie, aber der ist halt als Kicker logischerweise, denke ich, schon dabei. Leonardo Mattassini weiß ich jetzt nicht zu 100%, ob der dabei ist.
Dann nehmen wir das weiterhin so mit. Ansonsten habt ihr, ja gut, wir sind ein bisschen kalter Kaffee jetzt mit einer Woche Pause, was wir hier haben. Es ist halt Mosti, Aaron Wahl in der O-Line, dann haben wir Chris Noack und Florian Soniden unter den Linebackers und Jonas Schultes haben wir noch mit dabei. Ja, genau. Und wenn ihr auch noch kennen solltet, ist Jonas Gatschek, ehemaliger Spieler von uns. Und Axel Klein als Teamarzt ist dabei, der ja auch unser Teamarzt ist. Und die Steffi macht die Physio.
Das ist korrekt. Und ich dachte eigentlich, der Erik schneidet das. Deswegen habe ich das hier so schnell runtergerattert. Aber dann lassen wir es halt drin.
Kann ich machen. Aber du hast das so lange runtergerattert, dass ich dachte, ich soll es drin lassen. Wie machen wir es denn
jetzt? Gut. Na, dann lassen wir das halt jetzt drin. Dann hast du nachher weniger Arbeit. Machen wir hier okay, einen One-Take danke. Heute draus. Ist ja auch völlig egal. Genau. Und außerdem gab es noch direkt nach dem GFL-Bowl die Sitzung der Geschäftsführer und Trainer der GFL-Mannschaften für die Saison 2026. Und da hat man so nochmal ein bisschen die Richtlinien angepasst, nochmal ein paar Rückblicke auf die Saison jetzt genommen und hat natürlich, wie gesagt, eben nochmal geguckt, was kann man für nächstes Jahr schon mal verbessern. Und da hat man sich jetzt dazu entschieden, dass es für die Samstagsspiele einheitliche Kickoff-Zeiten geben wird. Das heißt, die beginnen nächste Saison alle 16 Uhr. Das ist einfach dafür gedacht, dass wenn man die Konferenz dann guckt, dass man wirklich eben die Spiele gleichmäßig hat, nie, dass man mittendrin in der Konferenz fängt auf einmal noch ein Spiel an oder ist schon zu Ende, bevor die Konferenz überhaupt begonnen hat.
Toni, wie findest du 16 Uhr Kickoff Samstag? Gute Zeit?
Grundsätzlich perfekt, absolute Primetime, du kommst vom Mittagstisch weg, du kannst noch in Ruhe einen Kaffee zu dir nehmen und dann gehst du ins Stadion. Finde ich super gut, die Zeit. Um dort kurz einzuhaken, Markus, die Vereine haben trotzdem noch einen gewissen Spielraum in Abhängigkeit der Stadienbelegung. Also ja, es kann durchaus passieren, dass Ravensburg wieder sagt, hier, wir müssen 17 Uhr Kickoff haben, weil wir das anders nicht schaffen. Oder Dresden sagt, wir haben Bock auf ein Flutlichtspiel, wir machen Kickoff 18 Uhr.
Mhm. Ja, stimmt,
kann halt noch passieren. Genau. Aber
hatten sie dazu geschrieben mit Sondergenehmigung, ne?
Genau. Wie haben die das Wort einheitlich falsch verstanden bei der GfL? Das Gefühl. Aber ja, ich verstehe,
sie haben ja natürlich einheitlich alle auf den Tag bezogen. Wir müssen Samstag spielen.
Wir haben ja alle nie unsere eigenen Stadien, das sind ja alles nur Eingemietete, also wir sind ja überall immer nur eingemietet, auch die anderen Vereine und ja, in vielen Stadien geht natürlich Fußball vor und da muss man halt immer wieder gucken, wie man das handelt.
Ja.
Ich bin auch gespannt, was es ab nächster Saison dann ab Mai auch geben soll. Ist ein zentraler GFL-Online-Shop, also so eine Art Fanshop für die GFL. Ich denke mal, da wird es auch vermutlich GFL-eigenen Merch geben, so wie von der NFL ja auch. Aber es soll vor allen Dingen eine zentrale Sammelstelle sämtlicher Online-Fanshops sein, der ganzen Vereine, dass man halt dort eben ja eine Link-Ansammlung hat, beziehungsweise eine Auswahl hat, wo man dann hinkommt zum Sachen bestellen. Also ich kann mir jetzt nie vorstellen, dass ich über den GFL-Online-Shop Sachen von, was weiß ich, ein Düsseldorf Panthers und ein Schwäbisch Hall Unicorns und ein Munich Cowboys bestellen kann, sondern dass ich dann vielmehr zu denen halt zum Fanshop weitergeleitet werde, ohne dass ich den vorher groß suchen muss.
Ja, Spekulation wissen wir jetzt nie. Also können wir eigentlich weiteres nicht. Müssen wir mal mit dem Stefan Brock reden, der ja unseren Fanshop macht.
Ja.
Ja, ich meine, du hast schon recht. Also ich als Dresdner würde halt jetzt nicht auf die Idee kommen, mir da irgendwelche Sachen von München oder so kaufen zu wollen. Das finde ich halt schon ein bisschen Quatsch. Aber
ja, es gibt aber auch so Leute, die einfach Fan von der Liga sind und irgendwie Bock haben, von jedem Team ein Trikot da hängen zu haben oder sowas. Gibt es ja auch bei NFL-Fans, was weiß ich hier, zum Beispiel Carsten Spengermann, der erzählt immer, der kauft sich gefühlt jede Woche irgendein neues Trikot von irgendeinem NFL-Team und der ist ja eigentlich Miami Dolphins-Fan, hat aber trotzdem Merch von allem.
Ja, das tut mir leid für ihn, aber finde ich cool. Ja, ähnlich, ich habe ja auch gefühlt von jedem deutschen Team ein Jersey zu Hause hängen.
Na. Das ist so. Also ich fände es zum Beispiel geil, wir haben ja diesen geilen Mini-Helm von Monarchs, wenn jetzt andere Teams das auch noch hätten, dann wäre ich glaube tatsächlich in der Versuchung, mir auch von anderen Teams diese Helme zu holen, diese Mini-Helme.
Wo soll denn das bei dir noch hin, Markus? Ich sehe dort überall Spielzeug rumstehen im Hintergrund.
Spielzeug, das ist Lego, das ist kein Spielzeug.
Oh, Entschuldigung. Und diese Puppen da?
Was für eine Puppe? Ach so, warte mal, spiegelverkehrt dort, das sind keine Puppen, das sind Fungos.
Okay.
Ja.
Sorry. Mein Fehler. Gut. Stimmt, so einheitlicher Merch wäre eigentlich gar nicht schlecht. Ne? Zum Beispiel diese Ketten, die wir haben.
Ja.
Diese fetten Ketten mit diesem Monarchs-Logo, das hat ja Braunschweig auch. Und wenn so manche Sachen einfach jedes Team hat, das wäre gar nicht so verkehrt.
Ja, oder so Mixed-Sachen, weißt du, da gibt es ja im Fußball auch, da gibt es ja so manchmal für besondere Spieltage so Mixed-Schals, wo beide Teams drauf sind. Wenn es sowas halt mal gäbe. Ich fand ja, GFL-Bull, der Braunschweig-Fan, der die Fahne zerschnitten hat und halb-halb gemacht hat, oh, übelst geil, finde ich mega.
Oh ja, also, da bin ich auch in Dresden beim GFL-Bull ganz oft angesprochen worden, dass es so schade ist, dass es keinen GFL-Bull-Schal gibt mit Potsdam-Dresden.
Ja.
Das wurde so vermisst. Und ich meine, selbst wenn du da nur eine geringe Auflage machst, also ich denke mal 500 Stück, wirst du schon loskriegen. Also das ist halt.
Ja, die sind ja in einer halben Stunde weg. Also.
Ja, also ich denke da an die NFL-Schals von den London Games oder Berlin Games. Die sind ja ratzfatz weg.
Oh,
ja.
Dresden Games. Ich meine,
ja. Sollte die.
Aber ja, das ist ein guter Hinweis.
Ja. Müssen wir mal weitergeben. Ich denke, gerade jetzt in der Offseason sind da viele Ohren offen für Verbesserungsvorschläge für nächstes Jahr.
Denke ich.
Ja. Und dann Offseason-Zeit ist ja auch immer vor allen Dingen so kurz nach Saisonende Verabschiedungszeit. Der erste Spieler hat aus dem Dresdner Stamm sich dazu entschieden, die Cleats an den Nagel zu hängen. Robert Koscherek, die Nummer 44, hat nach insgesamt 16 Jahren Football gesagt, danke, keine mehr. Der wird, wie gesagt, die Saison und generell seine Footballkarriere beenden. Ob er irgendwie aktiv im Verein bleibt, das werden wir noch sehen. Aber ja, wie gesagt, auf dem Feld werden wir ihn erstmal nie wiedersehen.
Ja, und ich glaube, also ich hab Angst, dass das Team nächstes Jahr komplett hilflos sein wird, dass die ohne Helm, Schuhe falsch rum an, also nach hinten die Spitze und keine, die Schlüpper über den Helm gezogen. Denn die Dori von der Equipment Crew, die hört auf, nach 10 Jahren Vereinsarbeit, die quasi immer auf die Rasselbande dort aufpasst und die Mama spielen muss, weil wieder einer irgendwie seine Cleats in der Umkleide vergessen hat.
Ja, das ist halt so, aber gut, wird ein Platz frei. Erik, hast du nie noch Lust, mal auf was Sinnvolles zu machen für den Verein?
Nee, lass mal Toni,
der macht ja, klar, gerne, ja. Okay. Ich nehme dann das Bedienpult für die Playclock mit an den Spielfeldrand.
Hast du Zeit für, geht schnell, ja. Ist ja keine Arbeit. Ne?
genau. Das sind ja aber auch noch bei der Equipment Crew, es war ja Nino Dori, das ist ja noch ein ganzer Stamm, der das damit betreut. Also das wird schon funktionieren.
Ja, aber die Monarchs hatten ja diesbezüglich schon einen Aufruf gestartet vor, lass mich schwindeln, 6 Wochen oder so, dass, wenn jemand Bock drauf hat, sich darauf gerne gemeldet werden darf. Also auch nochmal hier der Hinweis, Leute, wenn ihr Bock auf Equipment Crew bei den Monarchs habt, meldet euch beim Verein, die suchen.
Ist bestimmt geil, aber ich glaube, da brauchst du viel Zeit für, weil die sind bei jedem Training dabei, die sind bei jedem Spiel, also heim wie auswärts dabei.
Naja, aber redst den Leuten da jetzt nicht direkt wie dramatisch? Das ist ja vielleicht genau das, warum da mehr Personal gar nicht schlecht wäre, damit man sich vielleicht auch ein bisschen abwechseln kann. Mhm. Dass du von wegen sagst, pass auf, du gehst zum Dienstagstraining, ich gehe zum Donnerstag, was weiß ich, irgendwie so.
No, du machst die erste Halbzeit, ich die zweite. Ja. So was. Genau. Ja, also das muss man aber halt wissen. Ne? Also das ist jetzt nie mit, ich komme mal 10 Minuten vorm Kickoff und bin 10 Minuten nach Spielende weggetan. Das ist halt das Thema, was man da hat.
Ja. Nee, also das, was die Jungs und Mädels dort unten leisten, ist schon echt brutal. Wie Erik schon sagt, dass die dann beim Training mit da sind und hier und da und immer für das Team da. Aber ich denke, das wird dir halt auch vom Team gebührend gedankt, dass du diese Arbeit vor allem im Ehrenamt dafür aufbringst.
Ja, definitiv. Ja, also die sind da ganz die wichtigsten Personen definitiv mit am Spielfeldrand. Ohne die wird es nie funktionieren. Das ist vollkommen richtig.
Jupp. So, Leute, sind wir denn jetzt schon so weit, dass wir zum Spiel kommen wollen? Oder haben wir hier? Nee, pass mal auf hier. Ich habe vom 25.10. gesprochen. Weißt du, was da noch ist? An dem Wochenende, 25. 26. ist das Jugendländerturnier in Augsburg. Da spielen Landesauswahlen gegeneinander, Tackle Football. Ich glaube, das ist, also die U20 ist es nie. Ich glaube, da drunter, was ist das dann? U17 müsste das dann sein. Und diverse Altersklassen. Und für, ja, was für uns interessant ist, da treten halt die Saxony Knights an. Und die bestehen, das ist so ein Konglomerat aus Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Und da wird es auch noch mal ein bisschen so ein Turnier auf Landesebene quasi geben oder ja, Bundesebene, wie auch immer.
Interessant. Ja, noch ein bisschen Jugendfootball zum Abschluss der Saison, bevor es dann für die auch in die Winterpause geht. Und einen Punkt haben wir noch. Ihr kennt es ja, Carsten Spengemann war vor uns ja schon mal genannt worden, der Name, mit seinem Podcast Pille für den Mann. Der wird ab nächster Saison auch ein bisschen intensiver im GFL-Podcast-Game drinne sein. Der hat ja jetzt schon eben, wie gesagt, mit Pille für den Mann so eine Mischung aus GFL und NFL-Podcast gemacht. Denn seine Aufnahmen, die gehen ja immer 2 Stunden und länger. Nächstes Jahr wird es da wohl ein eigenes Format rein für die GFL geben. Mit Carsten Spengemann und Maurice heißt der junge Mann mit Vornamen, wie er mit Nachnamen heißt, weiß ich nicht. Der hat jetzt schon immer mal bei den Konferenzen die Interviews gemacht. Also wenn ihr da jemanden mit so einem schönen Moustache gesehen habt, das ist Maurice. Und ja, der wird, wie gesagt, dann mit Carsten zusammen.
Genau, also zumindest
noch mehr GFL-Content machen.
Zumindest habe ich das so rausgehört aus einer Folge von der Pille, dass die da nächstes Jahr ein bisschen mehr mit am Start sein werden. Maurice Stolka heißt er übrigens.
Okay, wunderbar. Na dann bin ich mal gespannt, was da nächstes Jahr kommt. So, jetzt aber genug News, genug erstmal drumherum geredet. Jetzt werden wir uns doch mal mit diesem, ja, durchaus Spektakulum des GFL Bulls auseinandersetzen. Und ich glaube, Spektakulum ist bis auf das Endergebnis sehr treffend, meiner Meinung nach.
Mhm. Toni, kannst du in kurzen Worten, naja, was willst, kannst du auch ausschweifen, ist egal, ist offensichtlich, wir haben Zeit. Wie war für dich der Tag des GFL Bulls?
Sehr anstrengend, aber ereignisreich. Ich war halt schon rechtzeitig am Stadion, und weil ich diese ganze Atmosphäre aufsaugen wollte. Ich wollte die Powerparty erleben, ich wollte Menschen treffen und mich kurzschließen in erster Linie. Dann hatte ich ja noch die Aufgabe während des Spiels, also von dem Spiel an und für sich, habe ich leider nicht so viel mitbekommen, obwohl ich im Stadion war und vermutlich auch die besten Plätze hatte. Aber so dieses Drumherum, diese Atmosphäre-Aufsaugung, es war gigantisch, was die Dresdner da oder allgemein Football Deutschland da gemacht hat, sei es die Terrible Towel-Aktion gewesen, wo auch die Potsdamer mitgemacht haben, falls ihr das gesehen habt, die dann auch ihre roten Handtücher geschwenkt haben.
Ach, das ist mir tatsächlich nie aufgefallen, das ist ja cool.
Ja, die Potsdamer Fans waren halt überschaubar, aber ich fand trotzdem, dass sehr viele da waren, also waren bestimmt so 1.500, 2.000 Potsdamer.
Ah, Toni, da, weil du gerade dabei bist, unterbreche ich dich kurz. Die Terrible Towel-Aktion, die wurde ja auch sehr, sehr gelobt, auch im Vorhinein immer und auch im Fernsehen, glaube ich. Da mal Shoutout an den David Baron, heißt er, glaube ich. Der hat das quasi organisiert in der Dresden Monarchs Fan-Facebook-Gruppe. Hat er das so ein bisschen angestoßen, ob wir da nie irgendwie eine Choreo hinkriegen und ob der Kürze, ja, lass mal hier das mit den Terrible Towels machen. Fand ich eine super geile Aktion. Der hat noch ein bisschen sich kurz geschlossen mit hier dem Robert Lutz vom All-Inclusive Stand, den er ja aus dem Stadion kennt. Dass dort auch noch Handtücher dass es dort noch Handtücher gibt, falls man eben keine hat, kann man sich dort noch welche holen und für eine Spende an das U19 Special Team oder so dann noch ein Handtuch abholen kann. Also ich fand das geil, das wurde echt cool aufgenommen und das sah dann gerade danach in diesen ganzen Hype-Videos oder Fotos oder so, sah das so geil aus, wenn er das halbe Stadion mit diesen weißen
Handtüchern hat. Ohne Frage. Ich war am Anfang mega skeptisch, als ich das gelesen habe, weil ich dachte so, ja komm, da kommen vielleicht 3, 4, 5, 6 Leute, bringen ein Handtuch mit und drehen da. Aber ich saß ja direkt gegenüber. Ja. Und auf einmal gefühlt, jeder streckt dort seinen Arm mit dem Handtuch in die Luft und flattert damit. Schon dieser frontale Blick war unglaublich beeindruckend. Und wenn du dann, wie du gerade sagst, diese Kameraperspektiven so leicht vom Feld, so ein bisschen schräg über die Menschen drüber, dann sah das einfach wie ein kompletter Teppich aus. Es war richtig gut organisiert dann in der Kürze der Zeit. Und die Leute haben es einfach perfekt umgesetzt. Und ja, das müssen wir mit ins Heinz-Steier-Stadion nehmen.
Auf jeden Fall. Ich hab mit ihm auch schon geschrieben. Ich habe gesagt, das nächste Mal machen wir da irgendwie, müssen wir das halt ein bisschen akribischer vorbereiten. Mal gucken, ob man das vielleicht hinkriegt mit verschiedenfarbenen Handtüchern und dann das Monarchs-Logo oder irgendwas zu formen. Das wäre voll geil, wenn man das so auf die Plätze legt, weißt du, und das, dann müssen die Leute das halt in eben.
Machst du mit solchen A4 oder A3 Zetteln, wie beim Fußball, wenn die dann so Zettel hochhalten. Genau. Na, das, wenn man das halt wirklich vorbereiten
oder kann. Oder genau, machst mit Zetteln und ringsrum wird gewedelt.
Ja.
Die mit im Logo sind sozusagen. Irgendwie also sowas. Also mit genug Vorlauf vielleicht kriegt man auch noch
wir was. Wir sind jetzt angefixt. Die Messlatte wird jetzt immer höher und höher gelegt. Das ist auf jeden Fall. Aber ja, absolut geile Aktion. Ja, genau. Also Toni, du warst ja quasi mehr oder minder offiziell da, aber nie in Form für Dresden, sondern in Form des AFVD, ne?
Genau. Also auch nicht im Auftrag des AFVD. Ich habe für Stats and Score quasi die ganzen Uhren bedient. Mhm. Diese Stadionuhren durften wir leider nicht bedienen. Wir sind im Vorfeld von den Monarchs gefragt worden, ob wir das machen können, ob wir uns die Zeit freihalten können. Haben wir natürlich ja gesagt. Also wann bekommst du die Möglichkeit, mal in einem GFL-Bowl als Offizieller tätig zu sein? Mhm. Leider hat der AFVD dort gesagt, er möchte richtige Schiedsrichter einsetzen, sodass wir da nicht zur Sprache kamen. Der Thomas von uns dreien, der hat dann das Scoreboard für die Fernsehübertragung gemacht. Also das, was im Fernsehen lief, hat der Thomas gehandelt. Und ich war tatsächlich nur für Stats und Score zuständig. Ich habe aber alles gemacht, Playclock, Scoreboard und diesen ganzen Schnodder. Es war aber recht einfach gehalten, also es war überschaubar, muss es aber halt trotzdem sehr konzentriert. Ja,
wenn es Toni machen soll, dann muss es so alles ein bisschen einfacher sein.
können wir dann gleich mal drüber gucken, ob auch alles ja stimmt, weil Stats and Score hat ja dieses Jahr das ein oder andere Mal etwas Probleme gemacht.
Ja, und ich kann das jetzt auch mittlerweile nachvollziehen, warum.
Ja.
Weil, dass das einwandfrei reibungslos läuft, muss jeder Verein bei einem Heimspiel dieses Equipment haben und das live, sage ich mal, übertragen. Und wenn ich dann manchmal sehe, dass die Vereine mitunter schon Probleme haben, einen Kameramann zu stellen, dann scheitert es halt dort komplett.
Ja.
Und ja, ich meine, die Integration von Stats & Score war nicht ganz so gelungen, um es euphemistisch zu sagen, aber ich glaube, es ist gegen Ende der Saison besser geworden.
Mm.
Und also jeder so ein Stream Deck hat und das live übertragen kann, dann wird das einfach richtig geil werden. Also
ich hoffe, dass es da einen guten Austausch gibt zwischen den Teams, die das durchsetzen müssen, und dem Stats and Score Betreiber oder wem auch immer, weil, also ich habe da den ein oder anderen Rant gehört über die Geschichte, auch über die Eingabe, oder dass es zum Teil ein bisschen zu kleinteilig ist, also dass da nie nur, also dass man gefühlt ein Coach sein muss, um zu verstehen, ne, von wegen, das ist nie, du musst nie nur schreiben, dass es ein One ist, sondern was für ein Spielzug ist das und so eine Geschichten. Und ich glaube, da haben einfach viele Vereine komplett aufgegeben und das gar nicht mit dazu geschrieben und dann einfach leere Zeilen da gelassen. Und ich glaube, da muss noch ein bisschen, muss noch ein bisschen Spiel zusammengesetzt werden, dass das nie ganz so kleinteilig ist, dass es auch umsetzbar ist, weißt du?
Ja. Da hast du recht, also die Statistik hat damit ganz schön zu tun gehabt, ohne Frage.
Und übrigens, unsere Statistik-Crew eben war ja auch für das Spiel. Also nicht nur unsere Gameclock-Leute, sondern auch die Statistik-Crew war direkt eingestellt.
Ja, das war echt so beeindruckend. Also du hast dich echt gefühlt wie bei einem Heimspiel.
Ja.
Nicht nur die ganzen Zuschauer, sondern auch das ganze Personal. Weißt du, da kommt der Felix, der bei uns im Heinzfeld sonst die Kette betreut, kommt und macht die Spiegelkette, dann hast du halt eben die komplette Statistik da. Es war echt beeindruckend, wie viele Leute, die sonst im Staff tätig sind, halt auch da waren. Selbst die Petra, die sonst immer sehr liebevoll und sehr lecker Schnittchen schmiert, war da und hat uns Kaffee gekocht. Weil, ja, Entschuldigung, lieber VD, aber ihr habt es einfach nicht geschissen gekriegt, uns Kaffee zu kochen.
Ja.
Das ist natürlich geil. Die
Petra, ja, stimmt, auch die Bianca
Petra-Mutti-Modus.
Die Bianca vom Frauenteam haben wir unten auf dem Feld gesehen. Die hat, ich weiß gar nicht, irgendwas mit dem Funk gemacht. Das habe ich nicht ganz verstanden,
was sie da genau macht. Ja, stimmt. Die Bianca war auch da.
Die war da auch unterwegs. Genau. Also waren einige, die da rumgewuselt sind, die man
sonst nicht von uns hat. Der Teammanager von der M2 war auch da. Also es waren halt echt so viele.
Naja, ich habe einige sehr viele bekannte Gesichter im Innenraum gesehen und dann erstmal Hallo gesagt. Also wie du sagst, war gefühlt ein Heimspiel auch an der Sideline.
Ja. Aber es macht natürlich auch Sinn, ne? Jetzt nicht, dass jetzt irgendwelche Leute denken, das ist hier irgendwie
Schiebung
oder irgendwas. Hier geht's ja nur um solche administrativen Sachen und da ist natürlich das komplett sinnvoll, wenn die Monarchs-Leute, die das sonst einmal im Jahr seit Jahren in diesem Stadion machen, das auch da machen. Wir kennen dort alles, die Gegebenheiten, die Wege, keine Ahnung, und da macht ja nur Sinn.
Ja,
das ist korrekt. Ja, also ja, weil, wie du schon sagtest, so dieses mal dieses hinter die Kulissen gucken kennt man ja, aber es ist sicherlich noch mal ein anderes hinter die Kulissen gucken bei so einem Spiel, oder?
Auf jeden Fall. Also ich habe zu meinen Europax hatte ich dann noch zusätzlich Mickey Mäuse mit, weil ich einfach mit einer enormen Lautstärke gerechnet habe und es war halt auch echt brutal laut. Und diese Menschenmassen da drin, man hat es ja im Vorverkauf schon gesehen, dass das Stadion immer voller wurde und dann waren da tatsächlich fast alle Sitzplätze weg. Überragend. Und jetzt zählen wir mal die 2000 Potsdam-Fans weg, dann sind immer noch 20.000. Leute, kommt einfach nächstes Jahr auch in dieser Anzahl zum Sparkassen Game Day. Macht die Bude nochmal so voll.
Das wäre krass, ja.
22.016 Zuschauer waren das.
Ja, das ist so ganz, ganz, ganz wilde Nummer und es ist wirklich mega. Ich meine, damit hat man es ja auch immerhin in die Rangliste auf dem 4. Platz der erfolgreichsten Bull nach Zuschauerzahlen geschafft. Und wenn man sich mal die Liste anguckt, die weiter erfolgreichen German Bulls, die waren alle 99, 98 und 2001. Also quasi in der jetzigen Zeit der GFL ist das schon ein absolutes Novum, so eine Zuschauerzahl hinzuzaubern. Und ich habe mich auch mal mit Bekannten unterhalten, die jetzt beim Spiel waren. Kumpel von uns, der, weiß ich nicht, vor 2-3 Jahren das letzte Mal beim Football war, die Trainerin von meinem Sohn vom Fußball, die das erste Mal beim Football war und jetzt total angefixt ist und sich gleich einen NFL Game Pass geholt hat, um jetzt weiter Football zu gucken und das, dieses ganze Event total gefeiert hat. Also die hat total geschwärmt und wirklich alle so, die sonst nie so viel mit Football am Hut haben, haben danach gesagt, das war so ein überragendes Event. Wirklich, also Das war es auch für mich, also wirklich wie...
Ja, Morgens, wir sind ja erstmal mit der Straßenbahn vorher gefahren, ne?
Das war geil, also diese... Dresden ist halt anders wild, ne? Also für alle, die es verpasst haben, selber schuld. Wirklich, die Auswärtsfahrten-Jungs, Nico und Philipp, die haben sich gedacht, ne, es ist ja quasi eine Auswärtsfahrt und haben eine Fanbahn organisiert, die ist von der Messe Dresden, ne, eine gute Stunde, ein bisschen mehr, quer durch Dresden gegondelt mit ganz vielen verrückten Monarchs-Fans drinne. Wir haben schon mal uns die Stimmbänder gedehnt und ja, dann sind wir dort mit der Fanbahn am Stadion eingeritten und wurden dementsprechend empfangen. Also,
ich fand das vor allen Dingen geil, dass die Bahn auch direkt vorm Stadion gehalten hat. Nee, an der Haltestelle, sondern direkt einfach, wir wurden dort einfach ausgekippt mit Klingeln und Wänden fahren. Das war so cool, an jeder Haltestelle, wo wir lang gefahren sind. Also ich wusste gar nicht an sich, dass das so einfach scheinbar geht, dass der dort random durch die Gegend fährt und guckt, wo halt gerade keine Bahn ist, kann ich langfahren, weil wir mussten auch, wir waren dann zu schnell. Da hat er gesagt, da drehen wir noch eine Runde. Irgendwie, und überall haben die Leute so, oh, hier kann ich, kommt eine Bahn, kann ich einsteigen und dann, hä, nee, was ist denn hier los? Und dann haben wir halt laut gejubelt und da hing die Monarchsbahn draußen und haben die alle verrückt geguckt. Das fand ich sehr lustig.
Also knapp über 100 Leute waren es, hatte der Nico mir dann erzählt, die mit der Bahn mitgefahren sind. Es wäre sogar noch Platz für ein bisschen mehr gewesen. Also das war wirklich ein absolutes Highlight-Erlebnis und da fing der Tag gut an und ja, Powerparty, also nee, bevor es zur Powerparty ging, hat man sich ja vorm Stadion gerade glücklicherweise mit ankommenden Potsdam-Fans getroffen.
Oh, das war auch cool.
Und da sieht man wieder der Unterschied zwischen Football und Fußball. Wir standen mit den, ich sag mal, 200 Potsdam-Fans, die dort gleichzeitig angekommen sind mit den Fanbussen und Angesicht von Angesicht und da musste nicht ein Polizist dazwischen stehen, um irgendwen auseinanderzuhalten. Da haben Philipp und der Anheizer von den Potsdamern noch nebeneinander gestanden und ihre Fanlager angepusht oder aufgepusht. Also es war ein wirklich sehr, sehr schönes Erlebnis.
Spalier fürs Team gab es vorm Stadion. Wir haben dann gewusst, geil, ja, wann der Teambus ankommt und da wurde ein Spalier gebildet.
Die sind übrigens auch mit dem DVB-Bus angekommen.
Ja, ja. Ja. Und da gab es auch Pyrotechnik. Ist ja kein Verbrechen, hab ich gehört.
Vor dem Stadion.
Ja. Vor dem Stadion. Im Stadion machen wir das nicht, das machen nur die anderen Verrückten. Ja. Da gab es ein schönes Spalier. Da hast du auch in den Gesichtern der Spieler gesehen, dass es, glaube ich, für viele ein ganz besonderer Moment war. Dort von den, auch vor allen Dingen die Imports, die wussten gar nicht, was los ist. So, sag mal, unsere Jungs, die kennen ja die Kaputten. Und die dachten, hä, was geht denn hier ab? Und da war bei manchen auch so ein bisschen Emotion sah das aus.
Das war schon geil, ja. Wir sind dann rein, haben erstmal unsere Akkreditierung abgeholt, weil wir durften ja dank dessen der GFL wieder Teil sein und dort ein bisschen am Feldrand auch ab und zu unterwegs sein. Und haben dann noch die Powerparty genossen. Toni, was hast du so von der Powerparty erlebt?
Leider viel zu wenig. Ich hätte ganz gern viel mehr Menschen kennengelernt. Was mir wichtig war, dass ich 15.30 Uhr den Live-Podcast vom Ehrenfried und von Fabienne kurz mit aufsaugen kann. Das war ganz witzig. Ansonsten bin ich mal kurz drüber gegangen, habe mir die Stände angesehen, habe halt mit Leuten gequatscht, die mir über den Weg gelaufen sind. Das war aber auch das Einzige. Es war echt zu wenig Zeit für mich, weil ich musste dann auch zur Vorbereitung und den ganzen Kladderadatsch mitnehmen. Das war alles ein bisschen stressig. Und die Powerparty war halt gefühlt am anderen Ende der Stadt. Und ich musste da immer durchs ganze Stadion rennen und da hatte ich dann auch wenig Bock, bin ich ehrlich. Ich fand es dann auch ganz gut gelöst, das in den Stadionumlauf zu legen, muss ich sagen. Das war von Anfang an mein größtes Bedenken. Das war halt, ich weiß nicht, ihr wart mit den Essen, ja. Ihr habt es gesehen. Ich fand die Lösung in Essen richtig überragend. Mit dem Platz davor, man konnte sich dort frei bewegen. Jeder, der Bock hatte, konnte dorthin kommen. Da habe ich mir schon Sorgen gemacht, dass es in Dresden ein bisschen schwierig wird, weil du hast ja am Harbi-Stadion einfach keinen Platz. Und das ist vielleicht das Haar in der Suppe, was ich finde, dass eben dort nur Gäste des Spiels zur Powerparty konnten. Du brauchst halt ein Ticket, um auf die Powerparty zu kommen. Das ist halt nicht
so. Meinst du das? Ja, verstehe.
Ansonsten super cool, viele Stände, halt auch Promo-Geschichten mit diesem Skoda-Stand dort vorne, wo man Dinge gewinnen konnte. Also echt Chapeau, AVD, super geil organisiert.
Ja, auch vor allen Dingen, dass du von sehr vielen unterschiedlichen Teams hier Merch-Stände hattest oder irgendwie die Unicorns.
Naja, da geht noch ein bisschen mehr, ehrlich gesagt. Ich glaube, das waren vielleicht 4 Teams.
Aber du hast ja von Unicorns hast du noch so eine Fotobox und sowas. Also, dass da auch die Teams halt so sich so ein bisschen präsentiert haben. Ne? Mhm. Und bei uns war ja neben Fanstand auch noch der All-Inclusive-Stand mit da, die sich da präsentiert hat und sowas. Also, ja, das war schon schön aufgemacht und klar, hat halt durch diesen Umlauf im Stadion ist das nie so, also in Essen fand ich es tatsächlich zu breit, also das hat sich so in die Breite gezogen. Das war halt in Dresden ganz cool mit dem Stadionumlauf, dass das durch diesen Schlauch schon auch so ein bisschen, so eine gewisse Nähe zu anderen Menschen hatte.
Ja, das stimmt, aber finde ich auch ein Haar in der Suppe, weil so zwischen den Ständen von, keine Ahnung, irgendwelchen Sponsoren oder eben Vereinen waren halt auch Essensstände und dann hattest du immer so eine Schlange, die irgendwo durch die Gegend ging und du musstest immer um die Schlangen drumrum, um irgendwo hinzuwollen. Das ist dann halt ein bisschen unlucky, aber das ist halt auch einfach, wie Toni sagte, das ist jetzt halt nicht riesig Platz dort an dem Stadion. Vielleicht aber auch besser, dass sich das eben nie ganz so zu weit entzerrt, weiß ich nicht. Also ich finde, das ist ein ganz guter Kompromiss, das ist schon okay so.
Und man hat halt sehr viele Bekannte Bekannte und neue Leute kennengelernt und getroffen. Wir hatten ja schon den Abend davor mit dem Nickman und Coach Detroit und dem Kumpel von denen, waren wir uns hier in der Stadt unterwegs, haben ein bisschen eine kleine Sightseeing-Tour gemacht. Und,
Alter, der Markus, ne? Wenn den einer fragt, könnt ihr uns ein bisschen die Stadt zeigen? Wir kommen dort an und er holt einen Zettel raus. Der holt einen Zettel raus. Und der jetzt nein, wissen nein, die nein. genau, wie viele Kacheln der Fürstenzug hat.
Ich war aber auch angefixt, weil Nickman hat mir gesagt, der Kumpel, der mit ist, der ist Geschichtsstudent. Da brauche ich dir nie um die Ecke kommen und sagen, das ist der Fürstenzug. Weißt du? So, fertig. Da muss schon ein bisschen Deep Dive kommen.
Ich fand's herrlich. Ich habe auch Dinge gelernt.
Ja. Ja, jedenfalls waren wir mit denen am Vorabend schon unterwegs, auch mal was kleines Trinken. Die haben wir im Stadion getroffen. Ich habe Coach Irmischer hier von Paderborn Dolphins war da. Ja, logischerweise Roman, Carsten Spengemann, Fabian, Marco, alle mal kurz für ein Foto angehalten. Hendrik von Football habe ich getroffen. Und auch so, wie gesagt, den einen oder anderen, der es nie fürs Foto geschafft hat, war dort da. Und das ist wirklich ein schön, wie es viele andere schon gesagt haben, so ein herrliches Familientreffen. Na? Du siehst einfach Leute, die du sonst vielleicht immer im Jahr bloß siehst.
Ja, weil sich das auch mittlerweile eben durch diese ganz vielen Sachen, die in den letzten Jahren jetzt aufgekommen sind, was so mediale Sachen sind, eben solche Live-Formate oder eben Podcasts, wo es jetzt auch immer mehr gibt, lernt man sich gegenseitig kennen, wenn man sich gegenseitig irgendwie da sieht oder miteinander Interviews führt oder sowas, dann
Genau.
Da trifft man dann endlich
mal nur über die Mattscheibe oder Instagram oder was weiß ich wo. Genau. Wenn man dann einfach mal vis-à-vis steht. Ja. Man kann ja auch ganz anders miteinander sprechen. Also ist echt sehr wertvoll gewesen.
Ja. Ja, und dann nach besagten Live-Podcast war ja dann die Powerparty mehr oder minder zu Ende und da ging es dann rein ins Stadion. Und ich bin, wann sind wir rein? Ich glaube so eine halbe, dreiviertel Stunde vor Kickoff ungefähr.
Maybe.
Sind wir rein oder naja gut, eigentlich nach dem Live-Podcast und dann war ja vielleicht noch 20 Minuten, bis es dann so richtig losging und ich war schon ein bisschen aufgejuckelt. Ich war aufgeregt und nervös und hat mir eigentlich gedacht, der Tag ist bisher so geil, egal wie das hier ausgeht heute, ich kann eigentlich nie schlecht gelaunt hier rausgehen. Gut, ich ging am Ende doch ein bisschen schlecht gelaunt raus, aber egal.
Ja, wir haben am Vortag auch den Alex getroffen. Unser Stadionsprecher und der ja auch hier im Bowl den Stadionsprecher gegeben hat. Und da hat man auch schon ein bisschen gequatscht. Und da hat er hat auch gemeint, eigentlich ist es egal, wie das Spiel morgen ausgeht. Er ist schon komplett beseelt und das ist jetzt schon ein Riesenerfolg. Und ja, das ist schon so. Natürlich hat die Kirsche auf der Torte gefehlt, aber die Torte war schon auch lecker.
Lecker. Ja. Was ein bisschen. Ja, was ein bisschen Thema ja auch beim Alex dann war, weil du es gerade sagtest hier, na, mit dem Flyover. Das ist wirklich minutiös getaktet und passt und alles, dass man dann halt eben, ja, wirklich, die sind fertig und dann kommen die Flugzeuge drüber. Ja, die Flugzeuge standen im Stau, sorry dafür.
Hast du die gesehen, Toni?
Leider nein. Ich habe es ja auch nicht dadurch, dass meine Ohren abgeschirmt waren, leider nicht gehört.
Ich habe auch weder gehört noch gesehen.
Ich habe es auf dem Bildschirm gesehen.
Ich hätte nach oben gucken müssen.
Ah. Weißt du, was direkt über mir war? Das Dach, weil wir saßen nämlich ganz, ganz, ganz oben. Ja, im Airblock, da hast du nichts vom, hast du kaum Himmel gesehen irgendwie.
Ja. Aber ich habe das eine Flugzeug, nachdem es drüber war, haben die abgedreht und da habe ich es beim Zurückfliegen gesehen. Aber das war ja nie Sinn und Zweck. Ja. Ich glaube, die hast du nur gesehen, wenn du quasi in Spielrichtung gesessen hast, weil ja alles andere geht aufgrund der Bauart des Stadions leider.
Ja, oder die müssen halt ein bisschen tiefer fliegen. Ich finde ja, dass du auch in einen Helikopter einen Gameboy reintroppen könnte ins Stadion.
Oh ja.
Fallschirmspringer.
Oder ein Alex.
Was, der Alex droppt den Ball oder der Helikopter droppt den Alex?
Ja, der Helikopter droppt den Alex.
Mit dem Ball. Mit dem
Mikrofon und dann kommt er da mit dem Ball und genau.
So. Dö-düm, 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 dö-düm.
Ja, und hier die Hymne übrigens, dürfen wir gar nicht, wie hieß die, Caroline?
Nimchik, also die Sängerin von Glasperlenspiel, ja, bitte nimmt es uns nicht übel.
Die hat die Nationalhymne gesungen, fand ich auch geil.
Und hat sie auch echt gut gemacht.
Genau.
Ja. Und ja, dann ging es los. Und als die Mannschaft reinkam, war bei mir nichts mehr mit sitzen bleiben. Also ich hätte mir auch einen Stehplatz kaufen können. Ich weiß gar nicht, wie viele Minuten ich gesessen habe. Das kann ich, glaube ich, an einer Hand abzählen. Ich war komplett im Modus, komplett hyped up. Das Terrible Towel, das Weiße, flog durch die Luft. Und damit war meine Eskalation.
Dann hast du keins mehr, oder wie?
Richtig, genau. Ich habe dann von meinem Nachbarn, Nachbarin, wem auch immer, das Towel genommen und habe das weggeworfen. Und ja, nee, also es war... Ich war direkt wieder drin.
Im ja, auf jeden Fall Gänsehaut. Habt ihr übrigens gesehen, das habe ich erst im Nachhinein, oder irgendjemand hat mir das gesagt, ich habe das gar nicht mitbekommen, dass Philipp Most und Aaron Wahl haben das Trikot von Yassan reingetragen, weil der nämlich krankheitsbedingt nie mitspielen konnte. Richtig unlucky.
Ja, also Yassan saß bei mir oben, er war sehr angefressen, ohne Frage. Daher habe ich das, also mir ist es nicht aufgefallen, dass die beiden das tatsächlich gemacht haben, aber ich wusste das schon, dass irgendwie sowas in die Richtung passiert. Und Yassan saß halt echt total pissed in seiner Ecke da und hat keinen an sich rangelassen. Also weiß ich nicht, ob er ansteckend war, scheinbar. Ja, also seine Enttäuschung war spürbar.
Das kann man sich vorstellen vor so einer Kulisse, als vor allen Dingen ein Spieler wie Yassan, der seit immer bei den Monarchs ist und dann hast du die Chance und das... Ja, das ist bitter, keine Frage. Aber ja, wie gesagt, es ging halt, also wenn wir jetzt mal so Richtung Spiel gehen, es ging ja munter los. Ne? Man hatte ja, sagen wir mal, relativ am Anfang war ja von vielen, ja, Potsdam ist der Favorit und die werden ihn hier schlachten und dann musste gucken und alles. Arschlecken war es mit Schlachten, ich glaube, ne?
Das ist auch so ein schöner Clip eigentlich, wo ich mal Arschlecken ist mit Schlachten.
Es ist wieder eine Explizitfolge, ich merke schon. Potsdam ging 3-and-out, oder? Habe ich das richtig auf dem Schirm? War das nicht gleich? Oder
ich glaube, genauso ging es los. Ich meine ja.
Also, ich dachte, ich sehe nicht richtig und ich bin, ja, war, es war geil. Es war absolut geil.
Ja, genau. Nichtsdestotrotz ging danach der erste Touchdown Richtung Potsdam. Und zwar durch einen Pass von Xavier Bullock auf, warte mal.
Ja, auf Emanuel Bakare.
Danke.
Müsste das gewesen sein. Ja. Das viel mehr, das größere Problem war, man hatte ja das 3-and-out und ja, Dresden, Tyler Hudson, oh, meine Güte, da fampelt er den Ball. Der war so schön durch.
Stimmt, das habe ich jetzt komplett übergangen, sorry.
Ja, der hätte eigentlich, der hatte locker einen First Down und mehr und war dort im Open Field. Der hätte den Tackle nehmen müssen, der wollte sich dort wieder in seiner eleganten Art aus irgendeinem Tackle rausdrehen, dabei ploppte der Ball raus. Das ist halt frustrierend, muss man ja ehrlich sagen. Vor allen Dingen bei Potsdam, dann, wie du sagst, ne, direkt, ich glaube, drei Plays später und 74 Yards überbrückt haben. 23 Sekunden hatten sie übrigens den Ball, hat uns hier der Game Clock Operator reingeschrieben. Danke, Toni.
Bitte, gern geschehen.
Übrigens, by the way, natürlich Potsdam-Manier Two-Point-Conversion und kein PAT. Da war ja auch so der Gedanke vor dem Spiel. Wird man sich da anpassen oder spielt man sein eigenes Spiel, aber die, ihr habt ja gesehen, die Monarchs haben sich da entschieden, sich dem anzupassen. Toni, du hast gesagt, du hast vom Spiel gar nicht so viel mitbekommen mit deinem Job, den du da sozusagen zu erledigen hattest. Genau. Hast du dir das eigentlich im Nachhinein nochmal angeguckt?
Tatsächlich nicht, weil das, was ich, also ich bin sowieso mit dem Gedanken an das Spiel rangegangen, ist es mir scheißegal, was da unten passiert. Mir ist das Ergebnis komplett egal. Ich möchte einfach diese Atmosphäre, ich möchte die Stimmung aufsaugen. Und das habe ich geschafft. Und ich bin, glaube ich, als einer der wenigen komplett glücklich aus diesem Stadion rausgegangen. Das Ergebnis war für mich komplett nebensächlich, weil wir hatten eine richtig coole Saison, wir hatten ein richtig cooles Team und ich glaube, sowas macht, lässt man sich nicht von der verlorenen Meisterschaft kaputt machen. Ist zwar schade, ohne Frage, aber das ganze, die ganze Saison war einfach so, so cool, dass mir das Ergebnis wirklich ziemlich egal war.
Das ist korrekt, ja. Das, also ganz bin ich nie bei dir mit Ergebnis, war mir natürlich nie egal. Aber
Toni da auch nie.
Aber ja, du hast.
Haben wir uns einen Richtigen rausgesucht, der nicht von dem Spiel weiß, mit dem wir über das Spiel sprechen. Mensch.
Ja, sitzen hier drei Leute, die keine Ahnung von haben. Das immer wieder. Na. Nee, das ist natürlich wäre es schön gewesen, wie es der Erik von sagte, die Kirsche noch auf die Torte zu packen. Aber klar, geile Saison, geiles Finale. Und ich fand auch durch und durch, egal welches Quarter oder welchen Moment des Spiels man betrachtet, dieses Spiel war ein absolute Werbung für den Sport, für das Finale. Also es hätte kein besseres Spiel geben können für dieses Finale, so wie das gelaufen ist.
Das ist wahr. Hast du komplett recht, aber genau das haben Dresden und Potsdam letzte Saison schon bewiesen. Also letzte Saison das Finale, diese beiden Spiele haben sich nicht viel genommen.
Ich fand sogar, dass letztes Jahr Potsdam noch mal mehr favorisiert war als dieses Jahr, hatte ich das Gefühl, weil letztes Jahr waren die irgendwie noch furchteinflößender.
Ja. Und ja gut, die hatten ja unendlich viele Blowouts und dann dieses Jahr stolpern sie über Düsseldorf. Ja, okay, hat sie vielleicht ein bisschen anfälliger gemacht und nicht so dominant wirken lassen. Und darf halt auch letzte Saison das Zusammenspiel von Henderson und Bouillon nicht vergessen.
Ja,
das war ja eine Waffe.
Und man muss halt auch sagen, hätte Potsdam Bullock vielleicht eher geholt, anstatt Kenyatta Allen, wäre es vielleicht auch anders ausgegangen. Aber es ist wie es ist, ne? Dass auch solche Wobei Fehler passieren
halt. Die Regular-Season-Spiele waren ja jetzt für Potsdam-Verhältnisse nicht schlecht, bis auf das eine gegen Düsseldorf. Ich glaube, das war der erste Start von Bullock.
Sogar. Nee, von Allen. Da war Kenyatta Allen drei Tage da.
Und das war halt ein bisschen schwierig, aber ansonsten haben sie dann spätestens im Halbfinale gegen München bewiesen, Potsdam, du in Potsdam fingst.
Ja. Das ist wahr. Also mir ist auf jeden Fall aufgefallen, ne, im Regular-Spiel gegen Potsdam dieses Jahr, hatte, ich glaube, die O-Line waren die ziemlich am Rudern und da kam ganz schnell immer viel Druck in Richtung Justin Miller. Und das war ein großes Problem, glaube ich, dass kein großer Spielfluss in dem Spiel zusammengekommen ist. Aber jetzt hier im Finale hatte ich irgendwie das Gefühl, also auf jeden Fall natürlich in der ersten Halbzeit, wir können leider von positiven, offensiven Sachen nur von der ersten Halbzeit reden, dass genau das angegangen wurde, denn das wirkte auf mich so, das waren ganz klare Routen im Passspiel und Justin Miller hat den Ball so schnell wie nie in der Saison gefühlt einfach los rausgeworfen. Also gefühlt ist er immer seinen ersten Read, also seine Reads, statt seine Reads in Ruhe durchzugehen, welche Route sich entwickelt, hat er immer direkt den ersten genommen und den Ball so schnell wie möglich dahin geworfen, damit die D-Line von Potsdam gar nicht erst großartig Zeit hat, hier ein Big Play zu machen. Und das hat super gut funktioniert in der ersten Halbzeit.
Ja, stimmt. Die O-Line war echt überragend. Die hat sehr gut mitgespielt und hat sicherlich aus den Fehlern aus dem ersten Spiel gelernt.
Genau. Ja. Was leider nie so ganz funktioniert hatte, war das Laufspiel. Aber auf beiden Seiten, glaube ich.
Auf beiden Seiten, ja.
Ja, also gut. Kann man so sehen. Ne? Also ich meine, Laufspiel ist halt
Heiko Balz hat 25 Yard und Toff hat 34 Yard.
Ja, das ist schon wahr. Aber gut, Bullock ist halt auch für 55, beziehungsweise der ist halt auch für 82 insgesamt gelaufen. Für 30 ist er weggerannt, knapp. Das ist halt auch so ein Thema. Ja, ist halt immer ein bisschen schwierig. Was ich aber gerade in der ersten Halbzeit sehr geil fand, war die Interception von Devoni, die uns direkt nach dem ersten Touchdown von Potsdam auch wieder sehr nah an die Endzone gebracht hat. Trickplays auf Potsdamer und auf Dresdner Seite waren beide komplett überraschend für mich.
Ja, ich glaube sogar, also das glaubt mir jetzt natürlich keine Sau, aber wir reden ja von dem Fake Spike.
Auf Dresdner Seite, ja.
Auf Dresdner Seite. Das habe ich irgendwie, ich weiß nicht, ob ich es habe kommen sehen, aber irgendwie war ich nicht überrascht davon. Ich dachte, wieso brauchst du hier nie, also irgendwie, ja, mach doch.
Nee, also das aber ist schon, geil. Ja, auch wie gesagt, dass Potsdam dort den Fake Punt rauspackt, das war schon, und das sind halt Sachen, die machen gerade im Finale absolut Sinn. Wenn nie jetzt, wann dann, ne? Also wann willst du sowas spielen, wenn nie dort in diesen Situationen, und das zeigt halt eben auch die absolute Klasse von den Teams. Und klar, gehst du als Dresdner mit einer Führung in die Halbzeit. Und es war, was war es zur Halbzeit? 16-23 für Dresden.
Ja.
Ja, dann kommst du nach der Halbzeit raus und stehst, ich glaube,
wollen wir wenigstens, wir gehen jetzt die Play-by-Play durch, so, ne, aber wollen wir wenigstens erwähnen, wer die Touchdowns gemacht hat. Also wir hatten ja schon den auf Potsdamer Seite den Emanuel Bakare. Das ist ja, glaube ich, auch ein Eigengewächs von denen.
Nee, ist es tatsächlich nie.
Aber der ist nie der. Das war
seit 3 Jahren. Also der hat jetzt seinen 3. Ring mit Potsdam geholt. Der ist, glaube ich, seit 3 oder 4 Jahren in Potsdam.
Na gut.
Genau.
No. Ja, auf unserer Seite war unser erster Touchdown durch Aaron Perez.
Mhm. Durch, wie gesagt, eine wunderschöne Interception-Vorarbeit von Devoni Reed.
Genau, genau. Und warte mal, wie war denn dort eigentlich die Two-Point-Conversion?
Ja, die hat auch Perez gefangen.
Hat auch er. Ja. Mhm. Ja, okay. Und dann im zweiten Viertel gab es einen Touchdown für Potsdam und für uns, lass mal gucken hier. Heiko Bals. Ja.
Genau.
Ne. Ja, also ungefähr, ja. Das war ein Rushing-Touchdown. Ja. Wie gesagt, viel ist er ja nie gelaufen, aber da auf jeden Fall zum Touchdown.
Mhm. Genau, und dann hast du noch einen Touchdown-Pass von auf Toff gehabt auf Dresdner Seite. Da ging dann die Two-Point-Conversion auf Tyler Hudson. Und dann kam eben, ja, wie gesagt, besagter Fake-Spike mit, ich glaube, einer halben Sekunde gefühlt vor Ende der Zeit, wo es dann nochmal einen Pass auf Tyler Hudson in die Endzone gab. Und damit ging es dann eben, wie gesagt, zu 16:23 in die Halbzeit.
Ich muss auch sagen, ich hatte mir noch notiert, dass der letzte Drive vor der Halbzeit, der war super geil orchestriert, irgendwie vom von Robert Kruse, von unserem OC. Der wirkte wirklich wie aus einem Guss, ja, stetig übers Feld, bis dann ja der Spike aufgrund der Zeit nötig war.
Der Fake Spike.
Genau.
Ja, also das war geil, und ich hab's so nie erwartet, dass man tatsächlich mit einer Führung in die Halbzeit geht und dann auch noch ja direkt nach der Halbzeit einen Ball bekommt. Also das war ja doppelt Glück.
Ja, eigentlich. Eben.
Und das ist halt, also ich fand das krass, wenn hier der Zeitnehmer richtig gearbeitet hat, hat eigentlich Dresden fast komplett im dritten Quarter, weil ich schon wieder verrutscht bin in der Tabelle, die haben nie kompletten Ball gehabt, aber das dritte Quarter war quasi weg wie nichts. Also das ging so schnell vorbei, das war verrückt.
Ja, zumal Toni, wie ging es dir denn eigentlich dann zur Halbzeit, wo du gesehen hast, Dresden ist in Führung?
Es hat mich natürlich gefreut. Es war entgegen meiner Erwartungen, also muss ich ehrlich sagen, ich habe nicht damit gerechnet, dass Dresden mit einer Führung in die Halbzeit geht, zumal es halt auch wirklich eine verdiente Führung war. Es war jetzt nicht so, dass es irgendwie glücklich zustande kam. Es war einfach Konzentration auf beiden Seiten des Balles und kontinuierliches Spielen der Offense. Es war einfach überragend, dass Dresden dort mit der Führung in die Halbzeit geht. Und wie Markus schon sagte, wir kriegen in der zweiten Halbzeit dann auch gleich den Ball. Also ich meine, was willst du mehr? Du kannst halt gleich mal ein Two-Score-Game stellen.
Ja, hat leider nie sollen sein. Ja. Aber ja, am Ende kommt man natürlich dann zu dem Punkt, klar, du machst keins von beiden Teams macht im dritten Quarter Punkte. Somit geht das Ding punktelos aus. Aber du hast natürlich das Thema ganz schnell, dass du, war das dann der Drive, wo sie bis an die 2- oder 3-Yard-Linie gekommen sind, oder war das dann erst im 4. Quarter, wo man dann ja die Möglichkeit hat, ein Two-Score-Game draus zu machen? Und dann ist, glaube ich, so, ja, ich...
Ja, lass drüber reden, da streiten sich nämlich die Leute, da scheiden sich die Meinungen, hätte man das Field-Goal nehmen müssen oder hätte man den 4. ausspielen müssen?
So.
Du hast eine klare Meinung,
Markus. Ich fange mal mit meinen 50 Cent an dazu. Es ist halt ein Thema, in dem Moment kannst du mit einem Field Goal ein Two-Score-Game machen. Aber ich fand die Entscheidung, dort für die 6 Punkte, beziehungsweise 7 oder 8 Punkte, whatever, zu gehen, komplett richtig. Allerdings war meiner Meinung nach die Auswahl des Plays die falsche. Man hat es gesehen, irgendwas hat entweder in der Coverage nie gestimmt oder irgendeiner hat seine Route nie gelaufen, wie er sollte. Ich bin der Meinung, man hätte, weil ich bin mir nicht ganz sicher, aber man hätte dort fast sogar noch man hatte noch mal die Chance, mit 1 Yard einen First Down zu erzielen. Und 2 Yards waren es bis in die Endzone oder sowas, kann mich aber auch täuschen. Aber selbst wenn der Lauf eher semi funktioniert hätte, die 2 Yards hätte ich versucht, Toff den Ball in die Hand und irgendwie dich dort durchquälen. Das wird doch irgendwie möglich sein.
Ja, darüber hatten wir ein bisschen, na, nie gestritten.
Stattdessen muss Miller werfen und quasi unblockt, also so sah es zumindest für mich aus, kommt ein Defender durchgeflogen, ich weiß nicht, ob es ein Linebacker oder ein D-Liner war. Miller wirft irgendeine halbhohe Gurke in die Endzone, in die Mitte, und dort ist halt natürlich ein Potsdamer Defender, der das Ding pflückt, und damit hat Potsdam Ball. Ich meine, die hätten so oder so einen Ball gehabt, davon mal abgesehen. Aber ja, das Ganze, also das, die Auswahl des Plays war meiner Meinung nach die falsche.
Also,
so, warte, bin noch nicht fertig ganz. Entschuldigung.
Dein Rant, ich bin gespannt.
Ja, nee, es ist kein Rant, weil ich habe mir danach auch sagen lassen, die Entscheidung im 4. Versuch, was dort gemacht wird, trifft der Head Coach. Kann eine Schutz sein, weil der Head Coach sagt, ich habe hier einen Hut auf und ich muss dafür auch gerade stehen. Kann auch komplett so sein. Ich war nie am Spielfeldrand. Ich will jetzt auch hier niemand vor den Bus werfen und sagen, das ist eine falsche Entscheidung von dem und dem gewesen oder das und das ist schiefgelaufen. Wie gesagt, ich bin der Meinung, irgendwas hat in der Coverage nie gestimmt. Deswegen konnte der D-Liner oder Linebacker dort durchfliegen und dementsprechend ist das Play halt im Eimer gewesen. Was aber noch viel schlimmer ist, dass du
nie nur... Dann liegt es aber nie an der Spielzugauswahl, sondern an der Ausführung der Spieler. Wenn die O-Line wurde unblocked in zum Quarterback durchlässt, ist das nie Robert Kruses Schuld.
Nee, das ist richtig. Deswegen, aber ich hätte halt von vornherein gesagt,
mach das Running Game hat das ganze Spiel nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob das die richtige Wahl gewesen wäre.
2 Yards hätte ich
Top in dem Moment schon zugetragen.
Das war irgendwie, ich glaube, 2 oder 3 Yards vor der Endzone. Das war nie weit. Und was aber eigentlich meiner Meinung nach noch viel, viel schlimmer ist, dass du nie nur dort keine Punkte machst, also weder Field Goal noch irgendwas anderes, sondern dass du durch diesen Hit auf den Quarterback Justin verlierst. Nach dem Spielzug stand er draußen, wurde von vom Doc Klein behandelt, kam ja dann auch, wie sich rausgestellt hat, hat sich ja dann noch die andere Hand verletzt. Und du hast nie nur keine Punkte, du verlierst auch noch deinen Quarterback.
Ja, aber auch und das ist nie die Spielzugauswahl, dass er sich den Finger bricht.
Richtig, machst dein Laufspiel, passiert das nie.
Ja, toll. Dann darfst du das ganze Spiel keinen Pass werfen.
Das, ja, gut, das ist jetzt ein bisschen viel, also ja.
Also nee, weiß ich nicht. Ich finde das Quatsch. Ich finde, Robert Kruse hat in dem Spiel einen richtig geilen Job gemacht. Wie gesagt, der hat in der ersten Halbzeit hat es so gut funktioniert. Da wurden Dinge gemacht, die im Hinspiel, also im Regular Season Spiel, absolut nie funktioniert haben. Die haben plötzlich funktioniert. Okay, das Running Game konnte nie umgesetzt werden. Gehe ich mit. Also, ne, war ja dann aber genau deswegen der Fall. Und genau deswegen finde ich es auch vielleicht gar nicht so dumm, das eben dann nie zu machen. Weil dieses habe ich ja vorhin schon erwähnt in der ersten Halbzeit, diese vielen kurzen, schnellen Pässe haben die ganze Halbzeit einwandfrei funktioniert. Und naja, dann dachte ich, dann wird wohl einer von vieren vielleicht dann auch funktionieren. Hat halt nie. Mhm.
Ich muss übrigens ich habe gerade nochmal beim Play-by-Play geguckt, es ist tatsächlich Vierter und Eins an der Potsdamer 2 Yard gewesen. Also man hätte, wie gesagt, tatsächlich mit einem 1-Yard-Run hätte man nochmal 4 Versuche gehabt für 1 Yard.
Oder
man hätte Clifton
zum Quarterback-Sneak reinschmeißen.
Oder? Man hätte, also ja, hätte Fast-Food-Kette, im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Es ist einfach Es ist einfach bitter, dass der Defender dort so durchgeflogen kommt. Das und ja, warum, wieso, weshalb? Dazu müsste man
Coaches Tape sehen. Hat das nie uns das Spiel verloren? Weil bis dahin lagen wir nach wie vor in Führung. Oder nee, wann war denn das im Spiel?
Ja, ja, doch, man war immer noch in Führung. Man hätte ja auf Two-Score stellen können. Ja. Aber die Kette, die sich daraus gebildet hat, die hat uns das Spiel gekostet. Mhm. Keine Punkte, Starting Quarterback raus. Und Clifton leider wieder so nervös wie in Ravensburg in der ersten Halbzeit.
Toni, was sagst du zu Cliftons Performance bei dem Spiel?
Ach, schwierig. Ja.
Hast du eine Meinung zu unserer Diskussion hier?
astonishing, weil ich es immer mal hier gesagt habe. Nee, natürlich, was machst du in so einer Situation? Ich meine, du hast die Zahlen gerade nochmal offengelegt, Markus. Du hast ein Yard für vier neue, beziehungsweise zwei Yard in die Endzone. Natürlich versuchst du dafür zu gehen, aber den vierten Versuch hätte ich persönlich dann doch ins Field Goal gesteckt, weil du einfach mit Florian Finke einen überragenden Kicker hast, der das Ding dort problemlos reinzimmert. Und du hast halt drei Punkte in der Hand und nicht nur die Taube auf dem Dach. Also
okay, die ganz andere Richtung. Dir geht es gar nicht um die Spielzugauswahl, sondern dass man es gar nicht ausspielt sozusagen.
Nee. Also ich bin dann wirklich eher so der sagt, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.
Ja, ist auf jeden Fall eine Herangehensweise. Ich kann mir halt vorstellen, ne, gegen uns zum Beispiel in der ganzen Saison oder auch gegen Potsdam, die Teams riskieren was, spielen öfter mal vierte Versuche aus, auch in Feldsituationen, wo es vielleicht eher kritisch ist, weil sie halt wissen, dass wir der Favorit sind und man was riskieren muss. Und vielleicht war das hier auch die Denke gewesen. Ja, und man war ja quasi, man konnte ja schon das
ja, Gras, man hat ja schon gekitzelt am Kinn in der Endzone. Ja. Zu Clifton, weiß ich nicht, kann ich mich nie wirklich positionieren. Es ist schwierig, er hat einfach zu wenig Einsatzzeit bekommen. Ja. Was ich so gesehen habe und gehört habe, hat er sich im Training echt gut gemacht. Aber vielleicht war es halt auch einfach diese brutale Situation damals in Ravensburg, dass du eben im Halbfinale stehst und du musst, weil du willst ins Finale und dann, ich meine, die Kulisse in Dresden ist halt schon überragend gewesen mit über 20.000 Zuschauern. Ich glaube, jedem, der dort irgendwie auf das Feld rausgeht, dem läuft die Suppe. Also der ist aufgeregt, die haben Respekt vor der Situation und da das kann mir kein Aaron Wahl oder Philipp Most sagen, die schon 20 Jahre auf dem Buckel haben, dass sie das nicht gecatcht hat, diese Situation.
Ja, das ist komplett richtig.
Und
ja.
Clifton hat es dann, ehrlich gesagt, auch ein bisschen schwer mit Pass Rush. Also der war dann auch viel oft auf Flucht, weil er musste.
Ja.
Da hat dann die O-Line, irgendwie ist dann alles so ein bisschen zusammengebrochen, was in der also Offense betrifft.
Ja.
Ja gut, das ist halt, also was ist zusammengebrochen, aber klar, du bist halt, ne, was war es am Ende? Es war ein Three and Out mit Clifton und es war eine Interception. Das ist halt, ja, unlucky, muss man ehrlich sagen. Und dann zeigt sich halt, dann ist Potsdam abgebrüht genug und dann reicht's halt, ne? Dann macht Potsdam noch einen Touchdown und haben ja dann, gut, ist ja auch der nächste Punkt, selbst dass es dort Turnover und Downs an der 2 Yard von Potsdam war. Potsdam geht halt 98 Yards übers Feld und macht den Touchdown. Wir haben es halt dann auch leider defensiv nie mehr gestoppt gekriegt. Das wäre es ja auch gewesen, wenn du die dort gleich wieder hältst bei einem am Ende
Three and Out oder Aim First Down. Miss-Tackles dabei dann oder keine richtigen Tackles, wo sie dann abgerutscht sind und das eben nie gereicht hat, wo dann eben ein Big Play raus entsteht. Also übrigens mal so als kleinen, keine Ahnung, das ist jetzt hier nur so eine Diskussion von Football-Noobs, die halt ihre eigenen Gedanken quasi hier, dafür sind wir ja auch hier vom Mikrofon, auch mal teilen. Das ist auf keinen Fall eine fundierte Meinung und so, wie ich das denke, hat das gewesen zu sein oder so wie der Markus, ne? Das ist einfach nur so lose Gedanken.
Ja.
Die müssen auch mal raus. Und so macht das auch jeder Fan und das ist auch wichtig, denn wenn man, alle anderen haben keine Emotionen.
Ja, also ich würde mir tatsächlich auch gerne genau von diesem besagten Spielzug, über den wir jetzt wild diskutiert haben, gerne mal das Coaches-Tape angucken. Einfach mal die Perspektive von hinterm Goalpost sehen. Was hat dort nie gestimmt? Warum konnte der Defender so schnell durchkommen? Oder wie war überhaupt die Denke dahinter, was dort am Ende wirklich der Grund war, warum das alles ein bisschen zusammengebrochen ist, das ganze Play. Ja, ich meine, klar, am Ende sitzt auf dem Scoreboard unschön aus. Du gehst mit, was haben wir vorhin gesagt, 16:23 in die Halbzeit und am Ende steht es 33:23. Also das heißt, Dresden macht gar keine Punkte in der zweiten Halbzeit und Potsdam dafür 17. Das sieht natürlich erstmal nie schön aus, aber das spiegelt meiner Meinung nach überhaupt nie auch, was generell in der zweiten Halbzeit passiert ist. Ja. Es ist nie alles schiefgelaufen für Dresden, aber es war dennoch einfach ein absolut geniales Spiel. Ja. Wirklich durch und durch. Und klar, am Ende, ja, versuchst es irgendwie mit Dritter und 14 und oder Vierter und 14 musst du ausspielen. Torf schafft es halt nie zum ersten, zum neuen First Down und damit war klar, dass das Spiel halt jetzt rum ist. Und gut, da muss man dann sagen, ist Potsdam geläutert gewesen, hat es ihnen dann auch gereicht, ne? Die sind dann nie auf Biegen und Brechen, noch ein Play und noch ein Play, die haben abgekniet. Kennt man ja auch anders von Potsdam, dass die dann eben noch weiter und noch mehr zeigen und bringen wollen. Ja, hat dann auch gereicht für Potsdam.
Ja, spielt ja dann noch keine Rolle mehr. Ich würde gerne noch mal eine Lanze brechen an die oftmals in den Medien gescholtene Defense dieses Jahr. Denn ich fand die stark
in dem Spiel. Ja, das auf alle Fälle. Die Defense war richtig gut im Finale. Es hat einfach gestimmt, die meisten Tackle, also ja, bis auf das vierte Quarter dann, saßen einfach. Es war nicht so, dass erst der vierte Tackle wirklich dann gesessen hat, sondern gleich der erste, bumm, zack, vorbeigestoppt. Richtig gut. Ich glaube, dass Chris Noack auch einen sehr großen Einfluss hat, wenn du ihn beobachtet hast, wie er über das Feld gehirscht ist, überragend.
Ja, also auch an sich Potsdam bei 33 Punkten zu halten,
ja,
ist schon mal eine ziemlich geile Nummer. Es gab einen Quarterback-Sack von DeShaun Hall, dann hat man die Interception von Devonny. Ich meine, das war gut, das war auch alles
ja
etwas lucky, das war halt ein getippter Ball, der in seinen Händen landet. Aber so ist es meistens bei Interceptions. War, glaube ich, auch bei der anderen Interception so. Die, was? Ula Tiedmann?
Tiedmann? Üler Tiedma.
Weißt du?
Ja,
ich glaube, war das nicht auch ein getippter Ball, den er abgefangen hatte?
Da bin ich mir nicht zu 100% sicher. Ich kann, weil du es gerade sagst, getippter Ball, der eine Touchdown von Potsdam, wo Xavier Bullock das Ding in die Mitte wirft, unser Defender die Hand dran kriegt und der Ball wie so eine Bogenlampe nach oben fliegt. Mhm. Drei Defender im Backfield von Dresden gucken nach oben und der Potsdamer in der Mitte fast zu und läuft in die Endzone.
Ja.
Dort habe ich kurz gedacht, Alter, jetzt nie wahr. Das ist gerade nie wirklich passiert. Das ist so unlucky gewesen.
Und bei solchen engen Spielen, ne, da sind das genau solche Sachen. Sowas kann, wenn das in unseren Händen landet, wäre, wenn, aber sowas kann halt ein Spiel auch ein bisschen ändern. Oder was weiß ich, wenn zum Beispiel Devonny Reed die Interception nie gefangen hätte, hätte es noch schlimmer aussehen können oder so. Das sind alles solche Sachen. Also, aber das ist ja auch ganz normal, weil alle Teams machen Fehler. Potsdam hat auch Fehler gemacht. Und das war auf jeden Fall ein Spiel auf Augenhöhe.
Ja, im Endeffekt musst du sagen, es waren echt Kleinigkeiten, die das Spiel entschieden haben.
Ja, das ist wahr.
Ich bin übrigens auch ultra stolz. Penalties.
Oh ja,
in den Statistiken steht, dass die Dresden Monarchs eine Penalty für 5 Yard bekommen haben. Und bei Potsdam 7 für 56. Ich glaube, ich habe das noch nie gesehen, dass wir 5 Yard nur Strafen gekriegt haben.
Ja, weil halt instant einfach mindestens einmal pro Spiel Holding 75 oder 76 aufkommt.
Ich meine, gut, manchmal wird so ein Holding auch dann nie genommen, wenn dass das abgelehnt wird, weil der Forward Progress halt höher war als die 10 Yard oder sowas.
Ja.
Aber ist ja am Ende egal, in Statistiken steht ein Penalty für 5 Yard, das ist geil.
Echt geil. Und wenn ich gerne nochmal sehr, sehr lobend hervorheben möchte, das habe ich auch nach dem Spiel auf dem Feld gemacht, absolut geniales, großartiges Spiel, Konstantin Stricker. Der hat so ein geiles Spiel gehabt und ja, er hätte auch einen tiefen Pass fangen können, dann wäre das auch wieder alles anders.
Aber oh wieder bei dem Gott, Punkt. Ja. Da habe ich schon fast gejubelt und dann war er doch ein Stück zu weit oder hat ein
Das ist so, hat eine Fingerspitze gefehlt, aber trotzdem. Ja. Der hat ein krass geiles Spiel gemacht und alles in allem fällt es mir schwer, tatsächlich so ein MVP zu küren. Ne? Das ist eigentlich muss es Justin sein für die Performance, die er abgeliefert hat. Man könnte einen geschlossenen O-Line geben. Defense-Spieler sprechen auch, der spricht mich auch der ein oder andere an. Erik, mach du mal. Mir fällt's extrem schwer.
Ja, weißt, doch, ich mach's halt trotzdem das obvious Ding. Ich gäbe es Justin Miller, der hat mit einer gebrochenen linken Hand gespielt, ist er ins Spiel reingegangen. Und der hat, ja, wie lange hat er denn nur gespielt? Waren das dann drei Viertel? Wo hat er sich ja, verletzt
ganz,
gehabt?
Nicht ganz drei Quarter.
Ja, na, Ende drittes Quarter war dieser dieses Play.
Und in der Zeit hat er 20 von 27 Pässen angebracht, 224 Yards, zwei Touchdowns geworfen, keine Interception. Das ist ziemlich geil in drei Vierteln. Das, also, und dann und mit einer gebrochenen fucking linken Hand.
Ja, das ist wahr. Tja, ich kann mich immer noch nicht entscheiden. Ich habe ihn gerade so gelobt, Konstantin Stricker. Ich glaube, ich habe schon in Ravensburg ihm den Titel gegeben, der kriegt ein Back-to-Back von mir. Oh. Weil bin ich der Meinung, der hat so ein geiles Spiel gemacht.
Ja, der ist auch so geil dieses Jahr abgesteppt ja, nach Anthony Titus aus. Ne?
Ja, das ist wahr.
Allgemein, die jungen Deutschen, die haben sich, also die jungen Homegrown, die haben sich so gut entwickelt. Also es ist nicht nur Konstantin, es ist auch Anthony Titel, der einen übelsten Sprung gemacht hat. Richtig gut. Schade, dass er sich verletzt hat.
Ich bin ja fast der Meinung, wir brauchen einen europäischen Input weniger nächstes Jahr auf der Wide Receiver Position.
Ja, glaube ich auch.
Chancen bestehen. So, Tony, möchtest du noch einen MVP küren? Hast du ja, so ein Spiel?
Hab jetzt auch, ihr habt mir zum Glück Zeit eingeräumt, darüber nachzudenken. Ich habe es vorhin schon angesprochen und ich bleibe auch dabei, Chris Nowak.
Mhm. Ja. Also sieht man halt anhand der Stats nie, aber klar, wie
du sagst. Genau, genau. Das ist halt, er hat viel als MLB gespielt und es ist halt schwierig, dort Stats zu generieren, außer mal durch einen Blitz oder eine Interception, was eher selten ist. Aber als MLB bist du halt, sag ich mal, der Quarterback der Defense und steuerst und regelst dort. Und wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass die Defense mehr überzeugt hat als in anderen Spielen.
Ja, das ist wahr. Auf jeden Fall. Ja. Und ja, Ende vom Lied. Wie gesagt, Potsdam holt sich den Threepeat im Dresdner Stadion. Was ich dann wirklich auch schön fand.
Ich habe nur überlegt, dass die Anzeige. Nee, weil der Begriff Threepeat ist nämlich geschützt.
Ehrlich?
Von Pat Riley, der habe ich das nie letztens schon erzählt?
Ja, möglich ist es, dass du es erzählt hast. Ich bin mir nicht sicher.
Naja, der General Manager von Miami Heat, aber ich habe mal gegoogelt, das ist tatsächlich in Europa egal. Ist nur in den Staaten, wenn du dir ein T-Shirt mit Threepeat machst, musst du Geld abdrücken, glaube ich.
Also sollten die Potsdamer Imports nie mit ihrem Threepeat T-Shirt in die Staaten fliegen?
Ja, genau.
Schwierig. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, ich fand es schön, dass zur Siegerehrung dann nie alle in Strömen das Stadion verlassen haben, sondern geblieben sind, dass die Kulisse, die man das Spiel über hatte, größtenteils dann auch noch bei der Siegerehrung gehalten wurde. Ja, das ist auch sehr lobenswert, dass man dann eben fairer Sportsgeist und alles, auch wenn man jetzt das Finale verloren hat. Und klar, dem ein oder anderen Dresdner beim Abklatschen dann unten, der hatte schon mit sich und seinen Emotionen zu kämpfen. Mhm. Aber auch die haben am Ende gefeiert mit der Trophäe für den Vizemeister vor den eigenen Fans. Und ja, klar, ist es immer kacke zu verlieren im Finale, aber es ist halt trotzdem eine krasse Leistung überhaupt, dass man bis dorthin zu kommen.
Ja. Ja. Und Markus und ich, wir sind dann natürlich nach dem Spiel nochmal unten auf dem Feld rumgewuselt, haben geguckt, ob wir irgendwie noch ein paar Interviews führen können. Ja, ist uns auch ein bisschen schwer gefallen, ehrlich gesagt, die Spiele anzusprechen. Die waren alle ziemlich down. Manche waren schon in der Kabine. Aber natürlich Head Coach Greg Seaman, das ist sein Job als Head Coach, der war natürlich für uns da und hat uns noch ein paar Worte gegeben.
Coach Greg, easy question. What are your initial thoughts after the game?
Terribly disappointed. At halftime, I felt we had a little bit of control. We weren't able to do anything offensively in the second half. We missed an opportunity down here on fourth and less than a yard, and then defensively, slowly they started to move the ball. We didn't tackle; it got away from us.
These were two even teams, I would say. Yeah. And what do you think was on the side of Potsdam today?
I think in the second half, they were more consistent offensively. Wasn't all just big plays. They had a lot of short completions. The quarterback ran well for them. And then, you know, our quarterback, Justin, came into this game playing with a fractured left wrist, and then he fractured his right index finger. So he had two broken hands, and he couldn't play anymore.
Yeah. Do you have some words for our Monarchs fans?
I couldn't be prouder. If the GFL looked around today, tonight, and saw this environment, that this bowl game should be right here. We put on a great show. The fireworks, the field was good, and I've been told we had 20,000 or 22,000 people. That's terrific.
Yeah. Thank you, Coach, for this great season.
Well, we need to be one game better.
Yeah.
Ja, Todi, was nehmen wir aus der Saison mit?
Ein Vizemeistertitel.
Vizemeistertitel, ja, danke, Markus. Aber ich hoffe vor allem, dass wir Justin Miller mitnehmen.
Oh ja, guter Punkt.
Er hatte sich ja bei Tag 24 da so ein bisschen schwammig geäußert. Das klang jetzt auf jeden Fall nicht so wie auf gar keinen Fall.
Ja, das ist aber, glaube ich, so dieses Ami-Sportsman-like-Gerede. Ich meine, klar wäre es mal geil, wenn du so einen Quarterback mal länger als eine Saison hast. Head Coach Greg Seaman hat ja auch gesagt, drittes Jahr wäre schon cool irgendwie und bla. Mhm. Das wird sich jetzt zeigen. Aber es wäre natürlich, wenn du mit Greg Seaman und Justin Miller die zwei Schlüsselfiguren hältst, machst du, glaube ich, die Tür für andere Wiederkehrer ganz, ganz weit auf.
Auf jeden Fall.
Ja, vor allen Dingen die Kombination Justin und Tyler wäre halt der absolute Wahnsinn. Und das, und ihr wisst, einer meiner Lieblingsspieler, Logan Mobilini, würde ich auf jeden Fall gerne wiedersehen wollen.
Er hat ja, so viel wobei, ich möchte bald behaupten, also ich mag ihn auch sehr, weil er ist halt auch menschlich absolut cool. Ja. Aber er hat halt dieses Jahr gefühlt 50% unserer Strafyards produziert.
Ach so, ja, ist das so?
Ja, also gefühlt, ich kann mich an kein Heimspiel erinnern, indem es keine 15-Yard-Strafe wegen
übermäßiger Härte
gegen Nummer, genau,
ja, stimmt,
gegen die Nummer 4 gab.
Ah, stimmt, ja. Wir hatten ja auch die Folge, die wir mit Ihnen hatten, Between Genius and Madness genannt.
Ja, genau.
Ja, das sind immer mal wieder so Typen. Ich fand aber auch, ist nicht ganz so in Augenschein getreten, aber den wir aus Österreich hatten, den Linebacker Sebastian Huber, der hat auch einen guten Impact gehabt und ich denke, das ist auch so ein Kandidat, wo man vielleicht mal überlegen könnte, ne, so, gibt einige, Joel Serkele wär ein guter Kandidat.
Ja, und eine geile Saison gespielt.
Ja. Es sind so einige dabei, die man gerne wieder hätte. Aber klar, jedes Jahr aufs Neue denkt man sich, oh, jetzt sind wieder alle Imports weg. Und trotzdem, bam, hast du ein Team, was einfach krasser Contender ist, wieder auf die Beine gestellt von den Coaches. Aber klar, wäre es halt auch schön, wenn man nie immer wieder neu anfangen muss, das alles beizubringen, sondern wenn man einfach mal aufbauen kann.
Ja, ich meine, man muss auch jedes Mal die Namen lernen. Weißt du, wie schwer das ist?
Ja, der dort hinten.
Nur genau, der mit dem Helm, mit dem goldenen.
Ehre, ja. Oder das, genau. Ja. das wird der Erik vermissen, wenn Aero jetzt woanders hingeht.
Ja, das ist gar nicht. Der ist jetzt hier in meinem Soundboard drin als einziger und der muss bleiben.
Aber klar, wäre es halt geil, wenn du es schaffst, wie Kiel, wie mit hier, wie heißt er denn, der jetzt mittlerweile auch in Kiel lebt, der Import-Player.
Ja.
Ich komme wieder nie auf den Namen. Jeder kennt ihn.
Ich habe nur fällt auch nicht ein.
Der mit dem grünen Helm, ihr wisst, wen ich meine.
Ja, der Große.
Nee, Klein ist der, tatsächlich. Aber ja, das wäre halt geil, wenn du mal sowas schaffst, wenn du mal so einen Spieler halten kannst.
Ja, der hat ja auch eine MVP-Auszeichnung bekommen. Den du meinst. Der spielt schon seit 4 Jahren, glaube ich, in Kiel.
Ach, ich glaube sogar länger. Ich würde länger.
Länger schon, okay.
Na. Ja, sei es drum. Also ich glaube, die Leute auch draußen wissen, wen ich meine, auch wenn mir Namen mal wieder nie einfallen, aber sei es drauf. Gut, in diesem Sinne, krass geiles Spiel, geiles Event, geile Saison und hier wird es jetzt Zeit für einen gediegenen Feierabend. Liebe Leute da draußen, ja, wir haben es vorhin schon mal erwähnt, Off-Season-Zeit ist auch für uns ein bisschen zur Ruhe kommen. Wir machen das Ganze jetzt wieder so wie gewohnt. Einmal monatlich wird es von uns was geben. Wir haben einen groben Plan, wie die Offseason aussehen soll. Und wenn ihr aber Wünsche habt und der Meinung seid, der, die oder das Thema sollten wir mal anschneiden.
Wieso, weshalb, warum?
Den Gast sollten wir mal holen. Lasst uns gerne wissen über die bekannten Kanäle. Schreibt uns, macht uns Vorschläge und dann gucken wir einfach mal, was wir daraus realisieren können. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns bei Spotify folgt, wenn ihr einfach mal ein Herz da lasst. Kommentiert das Ganze unter den Beiträgen und ja, be a friend, tell a friend.
Genau, also ihr könnt doch einfach, weil Markus ja sagte, Wünsche, Vorstellungen, schreibt das einfach bei Spotify in die Kommentare oder an unsere E-Mail-Adresse, die findet ihr unten in den Shownotes.
Ja, oder schreibt uns bei Insta an.
Genau, oder schreibt einen Toni einfach.
Genau.
Genau. Ne?
Ja. Und falls ihr keine Ideen habt, was ihr euch wünschen könnt, ich würde mal den Anfang machen, Live-Podcast vor einem NFL-Spiel.
Über die NFL dann, oder was?
Nee, schon über Dresden, aber dass man sagt, so wie jetzt eben Fabienne und Marco, wir treffen uns zum NFL gucken, irgendwann irgendwo und im Vorfeld gibt's bei einem gemütlichen Bier einen Live-Podcast von euch beiden. Und wir können euch nicht nur anschreien, sondern auch mit Eiern und Tomaten bewerfen.
Bring Speck mit, ich mag Speck.
Irgend so ein was Ähnliches ist ja auch noch auf der Agenda bei uns, Markus, oder?
Würde ich jetzt mal hier noch nicht zu viel verraten.
Naja, gut, reicht ja auch. Gucken wir mal.
Schauen wir mal, was wird.
Was wird?
Ich wollte ihn hängen. Menschen,
ich lasse ihn gerne hängen.
Ja. Toni, in diesem Sinne, danke, dass du heute dabei warst, dass wir hier ein bisschen mit dir über deine Erfahrung quatschen könnten. Wir wünschen dir jetzt auch eine entspannte Offseason und sind gespannt, was mit deinem Format demnächst passieren wird. Und dann ja, sehen und hören wir uns hoffentlich bald wieder.
Ich danke euch recht herzlich für die Einladung. Hat mir sehr viel Freude bereitet. Danke für die Wünsche und ich hoffe auch, dass wir uns zeitnah wiedersehen.
Tschüss, ciao, ciao. Go Monarchs.
Macht's gut, ciao.